Letztendlich gibt es nicht diesen einen Moment, sondern es sind sehr, sehr viele kleine Dinge, die sich einfach in meinem Leben aneinandergereiht haben, wo ich immer wieder gemerkt habe, hier läuft etwas gravierend falsch und ich möchte Teil der Lösung sein und nicht weiterhin Teil des Problems.
Stellt euch vor, ihr werdet Chefin eines 150 Jahre alten Familienunternehmens und eure Herzensangelegenheit ist Klimaschutz. Wie würdet ihr vorgehen, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen? Genau vor dieser Herausforderung stand unsere heutige Gästin Annika Roth. Sie verrät uns, wie sie es geschafft hat, am Ende sagen zu können, ich hätte alles nochmal ganz genauso gemacht. Mein Name ist Anna Brehm, ich bin Ökologie-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Annika Roth ist gelernte Betriebswirtin und seit 2020 Geschäftsführerin der Blechwarenfabrik Limburg. Das ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das Metallverpackungen herstellt, also zum Beispiel Kanister, Dosen oder Flaschen. Zusammen mit ihrem Bruder hat sie die Firma in den letzten Jahren einmal komplett umgekrempelt, um sie ressourceneffizient und zukunftsfähig zu machen. Und so das Unternehmen vielleicht sogar gerettet. Hallo Annika, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo.
Annika, zum Einstieg. Als du 10 Jahre alt warst, wusstest du damals schon, dass du mit Anfang 30 als Geschäftsführerin ein mittelständisches Unternehmen leiten wirst?
Nein, auf gar keinen Fall. Nee, früher als 10-Jährige wollte ich vielleicht noch Kindergärtnerin werden oder zur Polizei. Definitiv hatte ich da noch andere Vorstellungen von meinem Leben.
Und wie kam es dann dazu, dass du doch Geschäftsführerin geworden bist?
Wie das so häufig ist, eine Reihe von Zufällen und Aneinanderreihungen von Umständen. Ich habe in der Schule mich schon immer sehr für Wirtschaft interessiert und wollte unbedingt nach dem Abitur BWL studieren. Habe mich da an sehr vielen Unis angemeldet und bin dann aber in der Schule auf ein Plakat gestoßen, der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, die mit dem Titel geworben haben, BWL, Wirtschaft neu denken. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und ich habe dann recherchiert und habe Themen gelesen wie Nachhaltigkeit, künstlerische Methoden, Philosophie und Ethik, die dort auch im BWL-Studium behandelt werden. Und ja, nach einem klassischen Bewerbungsgespräch bin ich letztendlich dann dort an dieser Universität gelandet und habe 6 Semester Wirtschaft Neudenken studiert. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und das zieht sich seitdem durch mein ganzes Leben.
Und wie bist du dann in die Blechwarenfabrik Limburg gekommen? Von Wirtschaft Neudenken in die Blechwarenfabrik?
Ich hatte damals eher die Vorstellung, ich muss was Großes bewegen, ich muss zu einem namhaften großen Konzern, um überhaupt was bewegen zu können. Und habe dann nach vielen Bewerbungen und Warten auf Rückmeldungen irgendwann zu meinem Vater gesagt, Papa, hast du nicht was für mich, kurzfristig zu arbeiten? Mir ist langweilig, ich muss was tun, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und mein Vater hatte dann gesagt, es war freitags, ja, kein Problem, komm montags mit auf die Arbeit, ich habe da Themen für dich. Und dann habe ich angefangen und habe Umweltmanagement, Energiemanagement und Projektmanagement betreut. Also komischerweise hatte mein Vater eine fertige Stelle für mich, die gerade vakant war. Ich habe vor 10 Jahren angefangen bei der Blechwarenfabrik, bin ich immer noch hier.
Zum Verständnis nochmal für unsere HörerInnen, die Blechwarenfabrik Limburg war in eurer Familiengeschichte schon sozusagen, deine Eltern waren Eigentümer der Fabrik?
Nee, wir sind tatsächlich nicht Eigentümer. Mein Vater ist Geschäftsführer gewesen und ist auch Minderheitsgesellschafter, hat die Geschäftsführung aber übergeben an meinen Bruder und an mich. Genau, und seitdem führen wir das Unternehmen für die Inhaberfamilie.
Und du hast ja dann eben schon gesagt, du hast während des Studiums schon angefangen, dich auch mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz auseinanderzusetzen. Wie kam es dazu, dass dir das Thema so wichtig ist?
Ja, letztendlich gibt es nicht diesen einen Moment, sondern es sind sehr, sehr viele kleine Dinge, die sich einfach in meinem Leben aneinandergereiht haben, wo ich immer wieder gemerkt habe, hier läuft etwas gravierend falsch und ich möchte Teil der Lösung sein und nicht weiterhin Teil des Problems. Genau, und habe mich da einfach mit meinem Bruder auf den Weg gemacht und natürlich auch unseren Mitarbeitern, die sehr, sehr wichtig sind, um das alles umzusetzen und ja, einfach die Lösung aufzuzeigen, wie es auch anders geht.
Und gab es aber so einen Moment, wo dir bewusst geworden ist, wie schlecht es eigentlich um unseren Planeten und somit auch um unsere Zukunft steht, wenn wir nicht handeln? Oder war das auch so ein schleichender Prozess?
Ich würde sagen, es ist ein schleichender Prozess. Also im Privaten merkt man es ja immer gerade an Konsumverhalten von Bekannten, Freunden, wo man sich überlegt, muss das sein, jedes Jahr ein neues Handy oder die neueste Mode. Da bin ich von zu Hause sehr geprägt, dass man immer nur das auch kauft, was man auch wirklich benötigt. Also sehr reflektiert in dem ist, was man konsumiert. Ich mache seit Kindheitsbeginn eigentlich meinen Urlaub an der Nordsee und auch da sieht man immer viele Dinge, die im Wandel sind, Verschmutzung der Meere, wo man sich natürlich dann auch immer wieder Gedanken drüber macht, muss das so sein? Ich wohne nicht besonders weit vom Ahrtal, da hat man es ja sehr eindeutig gesehen, dass der Klimawandel voll im Gange ist.
Und was löst das bei dir aus, wenn du sowas siehst in deiner direkten Umgebung?
Zum einen natürlich Angst, Zukunftsangst. Wie geht es weiter? Kriegen wir das als Menschen noch in den Griff? Aber natürlich auch den Drang, etwas zu verändern. Nicht immer weiter nur auf den Problemen rumzuhacken, sondern zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Problem der Klimakrise, wir haben das Problem der Verschmutzung weltweit, aber wie können wir das angehen, dass es zukünftig nicht mehr so ist?
Das heißt, würdest du sagen, deine Strategie mit diesen negativen Gefühlen vielleicht auch umzugehen, ist auch der Blick nach vorne und ins Handeln kommen?
Genau, also letztendlich geht es darum, nicht immer weiter zurückzuschauen. Ich meine, dass wir viele Fehler in der Vergangenheit gemacht haben als Gesellschaft, das dürfte mittlerweile eigentlich jedem klar sein, aber es bringt uns ja nicht weiter, sondern wir müssen auf die Zukunft schauen. Also was können wir heute und in Zukunft besser machen, damit wir diese Probleme nicht weiterhin haben und sie auch nicht weiter sich verschärfen.
Ja, und da seid ihr in der Blechwandfabrik Limburg ja ein gutes Beispiel, würde ich sagen. Und bevor ich mit dir jetzt gern drüber sprechen würde, was ihr eigentlich auch konkret geändert habt, wollte ich nochmal kurz unsere HörerInnen auch abholen, was die Blechwandfabrik überhaupt ist. Weil wenn ich jetzt an innovative, nachhaltige Unternehmen denke, denke ich vielleicht nicht als erstes an die Blechwandfabrik Limburg. Kannst du uns deswegen einmal kurz erzählen, was ihr eigentlich macht?
Ja, der Name Blechwarenfabrik ist sehr alt und verstaubt und wir stellen letztendlich Metallverpackungen her für Farben, Lacke und Lasuren. Die Zuhörerinnen kennen das wahrscheinlich eher so aus dem Baumarkt. Wenn man etwas streicht zu Hause, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es in unseren Verpackungen verpackt ist. Wir sind mit unserer Gründung 1872 der älteste Metallverpackungshersteller in Europa, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt. Also wir haben eine sehr lange Tradition, verbinden aber diese Tradition auch mit Innovation und ja, Qualität, für die wir stehen.
Dann war es ja wirklich nicht übertrieben, als ich gesagt habe, ihr seid ein traditionsreiches Familienunternehmen. Nimm uns doch mal mit in die Zeit, wo ihr entschieden habt, einiges im Unternehmen zu ändern und das Unternehmen umzugestalten oder Prozesse umzugestalten. Da musstet ihr ja bestimmt auch einige Risiken in Kauf nehmen und auch einiges an Geld in die Hand nehmen.
Ja, tatsächlich. Wir haben 2014 die Entscheidung getroffen, die Blechwarenfabrik nochmal komplett neu aufzubauen, neu zu denken. Und zwar war es so, dass die Blechwarenfabrik ihren Hauptstandort in der Limburger Innenstadt hatte. Innenstadt kann man sich vorstellen, rundherum Wohnbebauung, man ist sehr eingeengt, man hat keinerlei Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Der Standort war 130 Jahre alt, also wir sind seit 130 Jahren in diesem Standort einfach gewachsen, also von Gebäudeteil zu Gebäudeteil. Wir hatten eine Produktion über 4 Stockwerke, zahlreiche Gabelstapler, die dort rumgefahren sind, Aufzüge. Und wenn man sich das alles vorstellt, ist es so, dass eine Verpackung muss so günstig wie möglich sein. Und wenn man so hohe Logistikaufwände hat und einfach sich nicht weiterentwickeln kann, ist es irgendwann schwierig, dem Wettbewerb zu folgen und einfach marktfähige Preise anzubieten. So dass wir dann komplett uns neu aufbauen wollten und ja, erstmal viel Investition, was wir in die Hand nehmen mussten und natürlich auch viel Entwicklung, die nötig war. Wir sind ein Mittelständler, der jetzt nicht unendlich viel Geld hat. Wir haben ein komplett neues Gebäude gebaut mit Verwaltung, Produktion und Hochregallager und haben dort alle Prozesse automatisiert, digitalisiert und auch die Informationsflüsse komplett neu gedacht, sodass wir jetzt eigentlich immer nicht von einem Gebäude sprechen, sondern eigentlich von einer durchgängigen Maschine. Vom Wareneingang bis zum Warenausgang greift bei uns alles Hand in Hand ineinander und somit sind wir nicht nur das älteste, sondern auch mittlerweile das modernste Metallverpackungsunternehmen. Und Beispiele sind, also wir haben keine Heizung verbaut bei uns, sondern wir heizen und kühlen ausschließlich aus Prozesswärme. Das heißt, wir haben Anlagen, die normalerweise Wärme über einen Schornstein abgeben würden. Wir nutzen aber diese Wärme und können dadurch alles beheizen oder im Sommer dann kühlen. Wir haben eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach und wir monitoren alle Energieverbräuche. Also wir wissen immer ganz genau, wo wir was an Energie verbrauchen, können analysieren, uns besser aufstellen und verbrauchen wirklich das auch nur, was wir wirklich benötigen, um unsere Produkte herzustellen. Auch ganz einfache Dinge, die wir bei uns geändert haben. Wir haben keine Lichtschalter mehr verbaut. Und zwar, weil, was passiert in der Regel, wenn man ein Büro betritt morgens, man schaltet das Licht an, aber man schaltet über den Tag in der Regel das Licht nicht wieder aus. Damit das unseren Mitarbeitern nicht passiert, passiert bei uns das alles vollautomatisch. Es wird automatisch über Tageslichtsensoren gedimmt und somit können wir auch da einfach vermeiden, unnötig Energie zu verbrauchen. Ja, und da haben wir noch ganz viele zahlreiche andere Dinge, die ich nennen könnte. Also von Produktionsschrotten, die wir über unterirdische Rinnen zu einer großen Schrottpresse transportieren und dann wieder in ein Stahlwerk zurückliefern, sodass der Kreislauf nicht unterbrochen wird.
Ich finde, das zeigt sehr schön. Es sind ja auch teilweise so ganz kleine Dinge, die aber einen großen Effekt haben können. Und eigentlich, wenn ich sie höre, jetzt fast mir selbstverständlich erscheinen. Und ich finde, es zeigt halt auch schön, dass dieser Widerspruch, der immer aufgemacht wird von Tradition oder innovativ, dass der eigentlich gar nicht da sein muss, sondern dass man das super gut miteinander verbinden kann.
Ja, vor allem für uns als Mittelständler, der ja sehr gut mit seinen Geldern haushalten muss und sehr genau gucken muss, wo die Gelder hinlaufen. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir natürlich so effizient wie möglich arbeiten und Energieverbräuche zu monitoren und zu schauen, okay, was können wir davon vermeiden, wo können wir effizienter werden, ist für uns eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Also hat noch nicht mal etwas von Gutmensch und ich möchte jetzt die Welt verändern, und es ist auch rein aus der Ökonomie gesehen total sinnvoll.
Ja, und aus dem Hintergrund würde man ja auch hoffen, dass Energieeffizienz in Zukunft noch eine deutlich größere Rolle auch in Unternehmen spielen wird, einfach weil es halt aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht. Und ihr habt euch ja auch in nachhaltigen Unternehmensnetzwerken ausgetauscht und Tipps und Ideen da vielleicht auch bekommen. Ist das denn nicht eigentlich die Konkurrenz, mit der man keine Tipps tauschen sollte?
Nee, auf gar keinen Fall, weil wir haben als Blechwarenfabrik letztendlich auch vor, andere an unserem Wissen und an unseren Dingen teilhaben zu lassen. Wir sind beispielsweise im Verband Klimaschutzunternehmen, wo ich auch im Vorstand sitze. Und die Klimaschutzunternehmen, das ist eine Vorreiterinitiative, wo sich sehr gezielt sehr viele Unternehmen zusammengeschlossen haben, die eben vordenken wollen, vorleben wollen und vorangehen wollen. Und unser Motto ist ganz klar, nicht reden, sondern machen. Und wir setzen uns alle ambitionierte Ziele in sämtlichen Bereichen und zeigen einfach Best Practice und das sehr transparent auch anderen Unternehmen, die nicht Mitglieder sind. Und ja, mittlerweile sind wir 69 Unternehmen, also auch schon eine ganze Menge. Und ja, wir profitieren da sehr viel von Mitglied zu sein, aber natürlich profitieren auch andere Unternehmen davon, dass wir Mitglied sind und dadurch auch unsere Ideen ja umsetzen können.
Das passt ja vielleicht auch ganz gut zu dieser Debatte, die oft medial geführt wird. Manche sagen, ja, Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist eine Bedrohung für unsere heimische Industrie. Andere sagen, ja, eigentlich werden nur die nachhaltigen Geschäftsmodelle in der Zukunft überleben oder unseren Wohlstand sichern können. Wie siehst du das?
Nachhaltigkeit besteht ja aus drei Säulen, also der Ökonomie, der Ökologie und dem Sozialen. Das heißt, wenn man alle Themen miteinander verbindet, ist es, wie eben schon gesagt, auch rein logisch als Wirtschaftsunternehmen, sich den Effizienzen anzunehmen. Und ich sage eigentlich immer jedem, der Klimaschutz und Nachhaltigkeit als ja Gefahr sieht, dass wenn er sich den Themen jetzt heute nicht annimmt, und eigentlich heute ist es auch schon zu spät, er hätte sich in den letzten Jahren schon den Themen annehmen sollen, müssen, dann wird es das Unternehmen in den nächsten Jahren nicht mehr geben. Es ist so, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf jedes Unternehmen zukommt, ob es möchte oder nicht. Wir müssen schauen, was für einen Einfluss als Unternehmen wir auf die Umwelt haben. Und jeder, der das nicht heute tut, den wird es schlichtweg einfach nicht mehr geben. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns 2014 auch mit dem Neubau und das alles nicht beschäftigt hätten, gäbe es heute die Blechwandfabrik nicht.
Ja, und das zeigt ja auch gut, dass es Unternehmen resilienter macht, sich mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und die nächsten Jahre werden ja weiterhin sehr volatil, instabil bleiben. Es wird weiterhin auch Krisen geben. Und dann ist es ja super wichtig, als Unternehmen auch resilient zu sein.
Wir lernen als Unternehmen aus diesen ganzen Krisen und lernen auch, uns darauf einzustellen. Aber eigentlich müssen wir heute überlegen, okay, was kann in Zukunft auf uns zukommen, und müssen heute uns schon auf den Weg machen, damit diese Krisen uns überhaupt gar nicht so hart treffen.
Und würdest du auch sagen, UnternehmerInnen sollten mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und sich auch aktiver in Klimaschutz engagieren und nicht erst auf politische Verordnungen warten?
Also die gute Nachricht ist ja, es gibt ja viele Unternehmen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Ich kenne so viele gute Beispiele in sämtlichen Branchen. Also eigentlich jede Branche hat Vorreiter, was den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit angeht. Wir müssen in der Gesellschaft einfach schneller werden, in Entscheidungen, in Lösungen zu finden. Und das beinhaltet eigentlich alle, also sei es die Wirtschaft, sei es die Politik, sei es die Privatgesellschaft, also eigentlich jeder muss seinen Beitrag leisten und nicht auf den anderen warten. Also jeder kann einen kleinen Beitrag leisten, und Unternehmen haben in der Regel einfach einen ja größeren Impact. Also sie können viel mehr bewegen, und da ist es auch egal, welche Größe man hat.
Wir sprechen hier im Podcast gerne vom Handabdruck, weil wir alle, also sowohl BürgerInnen als auch Unternehmen, Politik, alle haben einen Handabdruck. Das heißt, wir können viel bewegen in unserem eigenen Leben, aber auch in unserem Umfeld. Und ja, ich würde sagen, Unternehmen haben einen sehr großen Handabdruck und können viel bewegen. Und es ist schön, wenn es da überall Vorreiterinnen gibt, die das auch vorleben. Ich wollte nochmal über den Umbau innerhalb eures Unternehmens zu sprechen kommen und dich erstmal fragen, wie viele Angestellte denn überhaupt bei euch arbeiten in der Fabrik?
Ja, tatsächlich haben wir mittlerweile 500 Mitarbeiter.
Und wie viele waren das, bevor ihr das Unternehmen umstrukturiert habt?
So 300.
Okay, das heißt, die Zahl der MitarbeiterInnen ist gestiegen.
Genau, also wir wollten damals auf gar keinen Fall wachsen. Wir hatten die Maßgabe, wir wollen einen zukunftsfähigen Standort schaffen für die 300 Mitarbeiter, damit wir auch in den zukünftigen 150 Jahren wettbewerbsfähig sind und unseren Mitarbeitern einfach einen zuverlässigen Arbeitsplatz bieten können. Ja, der Plan von nicht wachsen ist einfach nicht aufgegangen, aber ist auch schön.
Und widerlegt ja auch ein bisschen das Argument, dass die Digitalisierung die ganzen Arbeitsplätze kaputt macht. Das macht sie an manchen Stellen gewiss, aber ihr habt ja sehr viel automatisiert, digitalisiert und habt jetzt sehr viel mehr Mitarbeitende. Das ist ja auch ein schönes Gegenbeispiel. Hattet ihr auch Widerstände, als ihr die Umbaumaßnahmen angekündigt habt, oder konntet ihr da alle Mitarbeitenden von Anfang an mitnehmen?
Ängste gibt es natürlich immer. Bei so einem Projekt haben natürlich viele Zukunftsängste, gerade wenn es Mitarbeiter sind, die einfach schon viele, viele Jahre bei der Blechwarenfabrik arbeiten. Was ändert sich an meinem Arbeitsplatz? Gibt es meinen Arbeitsplatz noch? Kann ich dem Schritt halten? Und wir haben tatsächlich sehr früh alle Mitarbeiter mit eingebunden. Wir waren sehr transparent in unseren ganzen Projekten. Jeder Mitarbeiter hatte die Möglichkeit, Ideen für seine Abteilung, für seine Prozesse mit einzubringen. Und wir haben sehr viel geschult, waren sehr, ich hoffe, sehr verständnisvoll dafür, dass vielleicht manche Mitarbeiter ein bisschen mehr Schulung benötigt haben als andere. Also sehr individuell auf die einzelnen Probleme sind wir eingegangen. Also wir haben viele Mitarbeiter, die sich dem Neuen angenommen haben, sich weitergebildet haben. Und es ist da meines Wissens kein Mitarbeiter auf der Strecke geblieben, sondern wir haben es geschafft, jeden mitzunehmen auf dem Weg und hier in dem neuen Standort zu integrieren.
Und glaubst du, die Mitarbeitenden haben eure Anliegen Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch ein Stück weit mit nach Hause genommen in ihr Privatleben?
Ja, da gehe ich von aus. Wobei ich muss auch sagen, also es ist ja nicht so, dass mein Bruder und ich oder die Inhaber dieses ganze Projekt von oben runtergedrückt haben und gesagt haben, so, wir müssen jetzt ein umweltfreundliches Unternehmen werden, sondern die ganzen Projekte, also Heizen und Kühlen aus Prozesswärme beispielsweise, kamen von den Mitarbeitern. Also wir hatten in jedem Bereich Mitarbeiter, die gesagt haben, hier, hey, guckt mal da haben wir Energien, die können wir einsparen oder die können wir besser verwenden. Und so kamen sehr, sehr viele innovative Ideen von unseren Mitarbeitern. Und da gehe ich von aus, dass diese Mitarbeiter, die diese Denke bei uns hier intern haben, natürlich auch zu Hause verstärkt haben. Was wir auch schon immer sehr intensiv gemacht haben, wir schulen auch für zu Hause. Also wir geben Energiemessgeräte für zu Hause raus. Wir machen aufmerksam auf Standby-Betrieb von Geräten, wie viel das im Jahr verbrauchen kann und auch monetär ausmachen kann. Und versuchen da in ganz, ganz vielen Bereichen, die man auch zu Hause hat, zu sensibilisieren und die Leute da auch zu motivieren, nicht nur in der Firma darauf zu achten, sondern natürlich auch zu Hause.
Das heißt, ihr thematisiert umweltbewusstes Verhalten, Nachhaltigkeit auch außerhalb der Produktionsprozesse in eurem Unternehmen oder unter den Kolleginnen.
Genau, ja.
Und würdest du insgesamt sagen, wenn du jetzt zurückblickst, du bist ja noch eigentlich eine junge Unternehmerin, bist du stolz auf das, was du da alles erreicht hast und aufgebaut hast?
Ich habe tatsächlich diesen Monat mein 10-Jähriges bei der Blechwarenfabrik. Ich kann es überhaupt noch nicht fassen, dass ich jetzt schon 10 Jahre bei der Blechwarenfabrik bin, wobei viele Kollegen schmunzeln immer darüber, weil sie teilweise schon 30, 40 Jahre hier arbeiten. Aber ja, ich bin stolz, ein Mitglied der Blechwarenfabrik zu sein und hier Dinge vorantreiben zu dürfen, auch da freie Hand zu haben von den Gesellschaftern, die da die Möglichkeit geben, auch mal ja ungewöhnlichere Wege zu gehen.
Und würdest du sagen, der Einsatz für mehr Nachhaltigkeit, aber auch der Umbau des Unternehmens, das hat insgesamt zu einer größeren Identifikation auch beigetragen, der Mitarbeitenden mit der Firma, aber auch untereinander?
Ja, man merkt, dass es vielen sehr, sehr wichtig ist, dass das Unternehmen nachhaltig ist, dass wir uns dem Thema annehmen und da vorangehen. Es sind viele stolz, auch gerade auf unseren Umweltpreis, den wir gewonnen haben 2020. Also da gerade die Zeit um 2020 sind unsere Mitarbeiter schon mit breiter Brust durch Limburg gelaufen und waren sehr, sehr stolz, da Teil dieses Unternehmens zu sein.
Und was würdest du anderen UnternehmerInnen raten, wenn die sich in ihrem eigenen Unternehmen einsetzen wollen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz?
Selbstbewusst zu sein, weil das Thema ist wichtig. Das heißt, die Ideen, die Vorstellungen, die man hat, immer versuchen in Euros zu packen. Das heißt, der Unternehmensleitung, falls man ihr nicht selbst angehört, halt vorzurechnen, was Einsparungen wirklich bringen. Und letztendlich kann man viel auch an der politischen Richtlinie, die wir einfach haben, argumentieren. Also Deutschland, Europa hat sich auf den Weg gemacht zur Klimaneutralität.
Ich finde, das passt sehr schön zu dem, was Robert Habeck tatsächlich neulich auf dem Klimatag der Klimaallianz gesagt hat. Wer sich in diesen Zeiten für Klimaschutz einsetzt, muss sich nicht entschuldigen, sondern der oder die tut das Richtige. Und gleichzeitig ist es nicht nur das Richtige, sondern es lohnt sich ja auch noch wirtschaftlich. Und das kann man halt mit Zahlen ganz deutlich untermauern.
Genau, also letztendlich ist es ja immer so, bei dem klassischen, harten Unternehmer zählen Daten und Fakten und das zieht eigentlich bei jedem Unternehmer.
Aber darauf kommt es ja auch im Endeffekt an. Wir können Klimaschutz ja jetzt nicht nur aus Gutmenschentum machen, sondern wir müssen ja auch in Zukunft von irgendwas leben. Und das heißt, wir müssen noch deutlicher aufzeigen, es lohnt sich, es ist wirtschaftlich, es macht Sinn, auch aus Perspektive des Unternehmens.
Genau, ja. Und letztendlich, wenn wir alle nichts tun, wissen wir mittlerweile auch, dann wird alles nur teurer werden, weil wir sind mitten in der Klimakrise, die ist nicht weit weg, sondern die ist da. Und ja, alles, was an Auswirkungen kommt von der Umwelt, sei es Zurückgehen von Biodiversität oder auch den Wetterlagen, die wir haben aktuell schon, das kostet uns Geld und das auch als Unternehmer.
Und ihr habt ja einen sehr umfassenden Umbau in eurem Unternehmen hinter euch. Hast du trotzdem auch drüber nachgedacht, das Geschäftsmodell komplett zu hinterfragen oder zu ändern, zum Beispiel mehr noch Richtung Kreislaufwirtschaft? Oder ist jetzt euer Prozess des Umbaus erstmal abgeschlossen?
Wir haben natürlich auch unser Produkt uns angeschaut. Okay, wir produzieren Verpackungen. Verpackungen an sich sind ja viel in der Kritik, weil sie ja auch Müll verursachen. Jetzt haben wir glücklicherweise eine Verpackung aus Metall. Metall ist zu 100% recycelbar und das unendlich oft. Das ist der große Vorteil zu Kunststoff. Also die Dosen werden letztendlich wieder im Stahlwerk eingeschmolzen und daraus kann man dann im nächsten Leben eine Brücke, ein Auto, alles Mögliche aus Stahl herstellen. Aber natürlich hinterfragen wir auch sämtliche anderen Produktionsmaterialien oder Materialien, die wir im Einsatz haben, ob man die nochmal ersetzen kann gegen was anderes.
Sozusagen kein Stillstand, sondern durchgängiger Wandel.
Nachhaltigkeit heißt ja auch, dass man kontinuierlich dran ist. Wir haben natürlich einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess überall etabliert. Die Technik bleibt ja auch nicht stehen, sondern entwickelt sich immer weiter. Wir sind da nach der Automatisierung, Digitalisierung kommt jetzt natürlich die künstliche Intelligenz, wo wir auch in vielen Bereichen dran arbeiten. Und ja, es bleibt spannend und ist auf gar keinen Fall langweilig.
Aber das macht ja bestimmt auch viel Freude beim Arbeiten, kann ich mir vorstellen, auch wenn das natürlich manchmal herausfordernd ist. Aber apropos herausfordernd, du kannst dich jetzt erstmal kurz zurücklehnen, weil an dieser Stelle im Podcast kommen wir jetzt immer zu dem sogenannten Klimadilemma. Das sind verzwickte Situationen, vor die uns die Klimakrise im Alltag stellt. Und Julian und Manuel vom Klima-Newsletter Treibhauspost stellen uns jetzt ein solches Dilemma vor. Und ich spiele das jetzt mal ab.
Das Klimadilemma.
Julian, wir müssen drüber sprechen. Die Klimakrise wird ja vor allem von Männern verursacht. Und es sind ja auch Männer, die in Entscheidungspositionen sind und so weiter, die gerade auch tatsächlich darüber bestimmen, dass wir die Klimakrise nicht so schnell lösen, wie sie eigentlich lösen müssten.
Wir haben da mal ein paar Zahlen rausgesucht, nämlich werden unter 15% der Staaten momentan von Frauen regiert. Und unter den 10 reichsten Menschen der Welt, die ja dadurch sehr viel Macht haben, sind wie viele Frauen?
Null.
Zero.
Das zeigt, dass halt vor allem Männer in diesen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungspositionen sitzen. Und das kann man auch sehr schön zusammenfassen unter dem Begriff Patriarchat. Und dieses Patriarchat bedeutet einfach nur das, was wir gerade beschrieben haben. Und dass Männer in diesen Machtpositionen sind und dass Eigenschaften, die als weiblich gelten, zum Beispiel Mitleid, Sanftheit, Empathie und so weiter, dass die quasi
abgewertet werden. Und genau diese Eigenschaften sind ja wiederum relevant für die Einstellung zu Klimaschutz. Also es gab eine Studie vom Umweltbundesamt, dass Frauen über alle Milieus hinweg umweltbewusster sind als Männer. Und Männer hingegen leugnen die Klimakrise viel eher als Frauen. Aber das Thema ist so auch super relevant, was die Klimafolgen angeht. Nämlich sind Mädchen und Frauen viel stärker betroffen von den Klimafolgen, vor allem natürlich im globalen Süden.
Okay, was machen wir jetzt dagegen, Julian?
Also da haben sich zum Glück viele schlaue Leute schon Gedanken drüber gemacht und da gibt es einen ganzen Maßnahmenkatalog. Und was internationale Lösungen angeht, wären zum Beispiel Ausgleichszahlungen für Klimaschäden oder der Erlass von Schulden eine super wichtige Maßnahme, aber auch die vernünftige Regelung von Migration, die halt entsteht durch die Klimafolgen, weil jetzt schon super viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen und das in Zukunft nur noch mehr wird.
Ein anderer Punkt sind die fossilen Konzerne, wo ja auch vor allem Männer drin sitzen in den Leitungspositionen, deren Lobbymacht einfach einschränken und natürlich auch so einfach grundsätzliche Lösungen für mehr Gleichberechtigung.
Genau, also sowas wie Frauenquoten in Vorständen, eine faire Bezahlung, angemessene Wertschätzung von sozialen, momentan eher weiblichen Jobs und Care-Arbeit. Und da gäbe es so viele Sachen, die zusammenspielen und zusammenwirken würden, auch für Klimaschutz. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das noch viel mehr zusammendenken.
Annika, wie erlebst du diesen Zusammenhang? Gerade in der Wirtschaft ist das ja vielleicht auch sehr präsent. Hast du Lösungen gefunden, wie du vielleicht gerade skeptische Männer auch überzeugen kannst?
Oh ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist natürlich auch so, dass gerade die Metallverpackungsindustrie auch eher sehr männerlastig ist. Bin zunehmend in sämtlichen Gremien, wenn ich irgendwo in Verbänden unterwegs bin, tatsächlich die einzige Frau. Und auch noch die Jüngste. Ich habe gelernt, Männern viel mit Daten und Fakten zu begegnen und auch viel mir eher die Standpunkte anzuhören. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Mann pauschal bösartig ist und was gegen den Klimaschutz hat, da komplett auf so einer Klimaleugner-Position hängt, sondern es hat ja erstmal jeder Mensch eine Position. Und da einfach sehr offen in der Kommunikation zu sein und auch sich die Standpunkte anzuhören und dann auch gezielt nachzufragen und dann mit Gegenargumenten zu argumentieren und eher so eine Diskussion darüber anzustreben, da habe ich gelernt, dass es sehr zielführend ist und man den einen oder anderen auch zum Umdenken bringt. Und das möchte man ja letztendlich erreichen. Weil wir leben alle auf diesem Planeten, egal ob Mann oder Frau oder Kind. Und nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir was verändern. Und da ist das Geschlecht oder auch das Alter total egal.
Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt. Und gerade das braucht es, glaube ich, gesellschaftlich noch viel mehr, dass wir uns auf dieses gemeinsame Ziel verständigen, Klimaschutz und eine lebenswerte Welt auch für unsere Kinder und Enkel. Und dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir da hinkommen. Und dann kann es auch verschiedene Wege geben, aber ein gemeinsames Ziel.
Genau, und dann halt auch den Mut, über verschiedene Standpunkte zu diskutieren und da auch mal andere Meinungen aushalten zu können.
Ja, es hat ja auch niemand die Wahrheit für sich gebunkert, sondern wir können ja eigentlich nur davon profitieren, wenn wir mit mehr Perspektiven da drauf gucken. Und noch ein Tipp für unsere HörerInnen, wenn ihr Lust habt auf noch mehr konstruktive Perspektiven zum Thema Klimaschutz, dann abonniert den Newsletter von Manuel und Julian. Die Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen und anmelden könnt ihr euch unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr in den Shownotes und der Newsletter ist kostenlos. Annika, zum Abschluss. Wenn jetzt jemand gerade diesen Podcast hört und ein eigenes Unternehmen hat und das gerne nachhaltiger machen würde, was wäre dein Tipp? Wo kann man anfangen?
Am besten schaut man sich seine Energieverbräuche an. Wo geht das Geld hin? Wo kann man Effizienzen heben? Wo kann man Rohstoffe, Materialien einsparen? Letztendlich geht's erstmal darum, dem Geld auf der Spur zu bleiben. Und dann sieht man schon sehr, sehr schnell, wo man Dinge einsparen kann. Und da, wo man Geld spart, spart man auch Verbräuche ein.
Danke dir sehr für deine Zeit. Und auch euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr selbst UnternehmerInnen kennt, die Annikas Erfolgsgeschichte inspirieren könnte, dann schickt ihnen doch gerne diese Folge. Wir freuen uns sehr über jede Weiterempfehlung. Und die nächste Folge vom Pott der guten Hoffnung erscheint Donnerstag in 2 Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid und ich wünsche euch bis dahin eine hoffnungsvolle Zeit.